Bibelforscher. Voraus, gewagt vorauszusagen, 1914 kommt der Herr. Aufgrund dieser Tatsache, weltgeschichtlich anerkannt. Sie haben sich geirrt in dem, was kommen soll. Aber der Zeitpunkt, der war da. Nicht für die Wiederkunft des Herrn, sondern für den Beginn dieser vom Herrn angekündigten Wehen, Geburtswehenzeit der Weltkriege. Das begann, genau. Erster Wehenanfall, Wehenpause bis 1939. Zweiter Wehenanfall, wir leben jetzt in einer Wehenpause. Wir werden heute nur ganz kurz einen ersten Überblick gewinnen über die Vorgänge zur Zeit des Endes, die in Daniel 8 auch längst festgehalten sind. Und dann sehen, dass wir uns auch hier auf Schlimmste gefasst tun, gut tun, auf Schlimmste gefasst zu machen, dass eher noch ein dritter Weltkrieg nötig ist, von Gott ausgesehen nötig ist, leider als nicht, eher ja als nein. So dass ein dritter Weltkrieg ähnlich wie die Frage der Entrückung, von der wir sagen konnten, wann wird die Entrückung stattfinden? Erste Antwort, frühestens im sechsten Augenblick. Spätestens vor den Jahren 2000. Entrückung. Zweiter Weltkrieg, genauso. Dass ein Atomkrieg befürchtet wird, ist berechtigt. Aber dass befürchtet wird, dass ein Atomkrieg die Erde und die Menschheit zerstören würde, ist nicht berechtigt. Der wird nur so weit von Gott bewilligt, zugelassen, dass er genau die Voraussetzungen schafft, die nach dem prophetischen Wort geschehen müssen. Jesus beginnt. Damals. Es müssen allerdings Kriege sein. Nicht? Hat Jesus gesagt. Und die Vereinten Nationen haben Beschluss gefasst, wir wollen keine Kriege mehr. Dafür sorgen, dass Kriege in Zukunft unmöglich sind. Das war nach dem Ersten Weltkrieg der Fall, nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch wird dieser Atomkrieg in den befürchteten Ausmaßen nach dem Tausendjährigen Reich stattfinden. In immer größeren Ausmaßen. Aber das, was die Menschen heute fürchten, kommt erst nach dem Tausendjährigen Reich.
Ja.
Das müssen wir Ihnen sagen. Aber nicht um Ihnen die Angst zu nehmen, sondern um Sie in eine klare Schau der Wege Gottes einzuführen. Was jetzt kommt, der Krieg, der jetzt kommt, der vielleicht sehr schnell kommen kann, ich will mal, Ihnen mal bei Namen nennen.
Langsam.
Also der Krieg, der jetzt kommen wird, der sogenannte Dritte, wird kurz, schnell, rasch, ohne besonderen Einfluss auf Israel sein.
Ja, aber das ist richtig, ja.
Ja, und das, was dann befürchtet, was die Menschen befürchten, kommt nach dem Tausendjährigen Reich, aber in noch größerem Umfang. Das wollen wir festhalten. Ich glaube, dieser Schlüssel ist einer der wichtigsten für die prophetische Schau, der heute gegeben werden muss. Ja. Wir sagen, dass nach Ablauf von 49 Jahren alles noch beim Alten war, dass auch in den ersten Tagen des Halbjahres alles noch beim Alten war, erst während dem Ablauf eines Halbjahres alles neu geordnet wurde. Alles, jeder in Freiheit versetzt wurde, jeder in väterliche Erde eintreten konnte, eingeschrieben wurde, jeder in das von den Vätern nach dem Gesetz ihm zugeteilte Losteil ziehen konnte und es in Besitz nehmen konnte. Damals, dort ist ein Jahr, das die Zeiteinheit in unserer Betrachtung ist, und ein Halbjahr eine Zeiteinheit, das würde wiederum heißen, dass zur Zeit der Gründung des Staates Israel, vor erst alles noch beim Alten war, nur mit der Ausrufung des Staates Israel, ob sie es wussten oder nicht, wurde gleichzeitig der Beginn eines 50. Halbjahres ausgerufen. Das heißt, wir dürfen nicht erwarten, dass jetzt hier das tausendjährige Reich beginnt, weil hier diese 50 Jahre-Periode begonnen hat, sondern diese Jahrzehnte sind nötig, dass alles, was nun am Ende eines Halbjahres 40 dastehen muss, die neue Segenszeit, nach 50 Jahren ungefähr, dann 40 dastehen wird, zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Was hier grün dargestellt ist, soll andeuten, dass nach der Schrift der Staat Israel selbst in einem dritten Weltkrieg ungeschoren davon kommt. Im Gegenteil, eine Hochkonjunktur, eine Blüte, eine über die Maßen bis jetzt verständliche nationale Schönheit und Herrlichkeit erreichen wird, sodass sie als Musternation inmitten der Nation dastehen werden. Das ist Voraussetzung, dass eines Tages alle Nationen sagen, bitte herrsche du über uns. Herrsche du über uns. Gib du uns die Richtlinien, was wir selbst bis jetzt vergebens suchten und nicht gelungen ist, das ist bei dir, Volk Israel, der Fall, vor unseren Augen da. Herrsche du über uns. Das ist der Augenblick, wo dieses Weib sich auf das Tier setzen wird. Die Herrschaft auf Wunsch der Nation.
Alles faul, alles faul, was da geschieht. Denn Hitler hat der Bart für das. Diese Herrschaft Israel. Denn Israel, wenn das unerneuerte Israel herrscht, kommt immer nur Fluch und Verderben für die Völker heraus. Und das ist das Nächste, was wir erwarten. Das unerneuerte Israel wird herrschen. Und es wird auf Erden ein Wohlstand geben, der größer noch ist als unser jetziger Wohlstand. Aber durch das unerneuerte Israel und er wird halt zum Verderben gereicht. Das steht uns bevor. Auch dafür hat man selten in einer jüdischen Zeitschrift einen Blick. Ich kenne keine. Kennst du eine, die das sagt, was du eben sagst? Ich kenne auch keine. Ich kenne viele jüdische Zeitschriften, deutsche und englische und so weiter. Keine sagt das. Das ist der große Betrug.
So, dann darf ich nochmal bitten. Wir haben vor uns jetzt nur noch die Gesamtorientierung, ein Schema, das sowohl die geografische Lage unserer Erde darstellt, wiedergibt, als auch den Ablauf der Weltreise, wie sie die Bibel nennt, darstellt. Die Mitte ist Israel, Jerusalem. Als Nabel und Mittelpunkt der Erde geografischerweise und auch der Bestimmung Gottes entsprechenderweise. Mittelpunkt und Nabel der Erde und der Nation. Hier in der Mitte haben wir als Stichworte Mose genannt, Jesus, Christus, Jerusalem. Ebenfalls da ja heute in Jerusalem noch der Halbmond weht. Wir waren ja übrigens schon Propheten, nicht Vollmond, sondern nur Halbmond. Zur Zeit des Endes haben sie nur noch die Hälfte, nicht? Ismael als ein Sohn Abrahams nach dem Fleisch von der ägyptischen Magd Hagar. Ismael in der Hauptsache der Träger des Prophetentums Mohammed, der Mohammedaner. Hier in der Mitte. Eigenartig ist, was wir beachten wollen hier, dass nachdem die Söhne nach der Verheißung Isaaks nachkommen, den Gott Israels ihre Väter abgelehnt haben und den Messias abgelehnt haben, war Gott den Verheißungen Abrahams gegenüber treu, dein Same soll das Land besitzen. Er hat dieses Land von den Juden gesäubert, eher mehr als weniger, den Söhnen, den Nachkommen Abrahams nach dem Fleisch überlassen, Ismael, den Arabern. Mohammed, das wollen wir weglassen, das auch. Die Gesamtorientierung ist die einer Landkarte, Norden, Westen, Osten, Süden. So finden wir auch, was hier rot und was ist, die beiden Weltreiche die in deren Mitte das Volk Israel zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft sein Dasein fristete, muss man sagen, da war östlich von Israel das Weltreich der Perser und Meder, westlich von Israel das Weltreich von Griechenland, der Griechen und Mazedonier. Diese Symmetrie, die hier dargestellt ist, wird in der Bibel in ganz besonderer Weise dadurch hervorgestellt, dass, nachdem wir wissen, dass es der Ordnung Gottes entspricht, jedem der 70 Nationen auf der Erde einen ganz bestimmten Engelfürsten übergeordnet zu haben. Greift das Wort Gottes aus der Fülle der Nationen nur diese drei, symmetrisch, geografisch, weltgeschichtlich geordnet, heraus und nennt den Engelfürsten Israels mit Namen. Israels mit Namen. Als einzigen, nämlich Michael. Währenddem der Engelfürst des Königreichs Persien, des Weltreichs Persien, nur erwähnt wird in seiner Funktion als Widerstandskämpfer gegen den Sonderboten Gottes, den Erzengel Gabriel. Der Engelfürst der Perser im Osten von Jerusalem und auf der anderen Seite erscheint der Engelfürst von Griechenland, der seinerseits wusste, dass die Uhr des Weltreiches des Engelfürsten von Persien abgelaufen ist, dass nun seine Stunde kommen würde. Aber in einem wurden diese beiden ein, nämlich den Sonderboten, der vom Throne Gottes kam, Gabriel, bis zu den Juden Daniel in der babylonischen oder persischen Gefangenschaft am Schluss, um ihm Botschaften zu übermitteln, die diese und alle anderen Weltreiche betreffen, fixieren und unter die letzte Kontrolle Israels stellen, des Engelfürsten Michael. Deshalb muss der Engelfürst Israel Michael dem Daniel sagen: Ich will dir kundtun, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Erstens, im Anfang deines Flehens wurde ich sofort beauftragt, dir Antwort zu bringen. Aber der Engel von Persien, der Fürst von Persien, stand mir auf meinem weiten Weg, denn ich musste durch sein Reich kommen, 21 Tage, Menschentage, entgegen. Und fährt weiter. Wenn nicht Michael, euer Fürst, mir zu Hilfe gekommen wäre, wäre ich gar nicht durchgekommen. Das heißt, ich trug davon bei den Königen von Persien, den Engelfürsten von Persien, stehen Könige, Throne noch untergeordnet zur Verfügung. Und diesen unsichtbaren Thronen in den Himmeln der Heerscharen, wie wir früher sehen durften, diesen Königen stehen riesen Heerscharen von Engelmächten zur Verfügung. Und ich trug da selbst den Sieg davon bei den Königen von Persien. Das sind die den Fürsten von Persien unterstellten Heerführer. Und jetzt sage ich dir weiter. Wenn ich jetzt zurückkehre, dann wird nicht nur der Engelfürst von Persien mir Widerstand leisten, mich mir entgegenstellen, sondern auch der Engelfürst von Griechenland, dem aufkommenden, anrückenden Weltreich der Griechen. Und wiederum ist es nur keiner von ihnen, der Engelfürst, also gibt es eine ganze Anzahl, stand mir bei, als Helfer und Schutz, als nur Michael, euer Fürst. Also, da haben wir einen Einblick in die Ungeheuerlichkeiten der politischen Verhältnisse in den Himmelsräumen, wo die Originalkämpfe entschieden werden. Das, was auf der Erde abläuft, ist nur noch der Schatten von dem, was da oben im Original geschieht.
lange hat sich Deutschland eingebildet. Der Michael, der so eine bedeutende Rolle spielt, heißt auf Deutsch, wer ist hier Gott? Wie Gott, der Repräsentant, Gottes selber. Der Michael, das wäre der deutsche Engelfürst an die deutschen Gemeinden. Und daher kommt auch das Wort vom deutschen Michel. Ja. Und wie Sie eingesehen haben, ist es nicht der deutsche Engelfürst, sondern eben der Fürst Israel. Also sehr interessant, dieses Ahnen und diese Anmaßungen und diese politischen Wünsche, die bis hinaus in die Himmel greifen. Sehr interessant, diese eine Tatsache vom deutschen Michel.
Ich vermute, das kam daher, weil gerade seit der Reformation die evangelische Christenheit sich wiegte in der vermeintlichen Tatsache, sie seien nun das neue Israel.
Ja.
Also ist Michael ihr besonderer Schutzpatron. Natürlich, zum Glück ist der Gott Israels in dem Punkt unerweislich. Das eine wollen wir beachten. Ja, ich möchte, ja, dass Gott dieses Schaustück gewaltigster Bedeutung im kleinen Geschehen im orientalischen Raum mit Mittelpunkt Jerusalem herausgestellt wurde in jenen Jahrzehnten des Altertums oder Jahrhunderten des Altertums, um ein Modell zu sein für was? Für das, was am Ende der Tage über die ganze Erde sich verbreitet haben wird und erfüllen muss.
Eine Teilerfüllung.
Da wird dann, das war alles eine Vorerfüllung. Was mit Alexander dem Großen geschah, gegenüber Persien und so weiter, ist das, was wir sehen werden, was geschehen wird. Es muss ja was sein.
Ja.
Es geschah.
Auf der Erde. Das,
was geschehen wird. Ja. Und das, was war, ist das, was sein wird. Was nun die enge Fürsten betrifft, möchte ich nur noch darauf hinweisen, was ist eine solch einzige Bibelstelle Alten Testamentes uns an Einblick in die unsichtbare Welt und ihre Geschehnisse vermitteln kann. Wenn dem Daniel gesagt wird, Michael, einer der, ja zuerst euer Fürst, der ist also der eine Fürst von Juda Israel. Michael, einer der ersten Fürsten. Hören wir gut. Was heißt das? Das heißt, ganz sicher unter anderem, wenn Michael einer der Ersten ist, gibt es da nur einen Ersten? Gibt es da nur zwei Erste? Wenn er einer der Ersten ist, dann gibt es mehrere Ersten. Ich habe den Eindruck, sieben. Und wenn es mehrere Erste gibt, dann gibt es zwangsläufig noch mehr Nicht-Erste. Also es wäre gar nicht weit daneben gegriffen, wenn wir uns etwa 70 vorstellen könnten, denen Gott nun die Verwaltung über die 70 Nationen auf der Erde gegeben hat. Und es sind ja sieben führende Nationen letzten Endes mit den ersten Engelfürsten über sich gestellt. Wie wir sagen, wenn der Engelfürst von Persien noch über Könige verfügt, der Fürst, ich darf sagen, nach der Schrift ist der Amtstitel Fürst weit mehr als der Amtstitel König. Christus ist nach Offenbarung 1 der Fürst der Könige der Erde. Also was ist mehr? König oder Fürst? Der Fürst der Könige der Erde. Eines beachten wir noch, hat jetzt als Übergang zu den Gesamtbetrachtungen der morgigen letzten Stunde. Letzten Stunde. Unseres Zusammenseins bei diesen Betrachtungsmöglichkeiten, nämlich es kommt eine Ordnung in sich, die wir gut tun zu beachten. Das erste Weltreich, nicht das überhaupt da war, sondern das für die Prophetie der Gesamtschau Gottes, des Ablaufs der Welt- und Heilsgeschichte Gottes in Frage kommt. Das erste Weltreich ist war Babel, 606 steht hier wieder. Babel mit Nebukadnezar und abschließend Belsasar als Haupt. Wir denken daran, du bist das Haupt von Gott. Das Babel ablösende Weltreich, Medien, Persien, hatte seine geografische Lage und seinen politischen Bereich bereits nördlich von Israel hinüber vorgestreckt, diesem mit Kleinasien, also schon westlicher verlagert, hatte bereits politische Einflussgebiete in den Städten Griechenlands sich gesichert, der damalige Osten. Gegenüber dem damaligen Westen, wir reden jetzt, beginnen jetzt schon aktuell zu reden. Persien. Babel und Persien waren geografisch gesehen östlich von Jerusalem gelagert. Zwei. Griechenland überrannte ganze Kleinasien in erster Etappe und nahm ganz Persien und Babel in Besitz aus Ägypten, im ganzen Süden. Griechenland, das erste Weltreich im Westen von Jerusalem. Im Blick auf dieses Geschehen mit den Engelfürsten versehen, fällt Babel im Moment außer Betracht, sowie auch Rom, das in der letzten Vergangenheit und das noch aufkommende. Was wir jetzt beachten, ist, dass Babel am östlichsten liegen, Persien sich schon nach Westen verbreiten, Griechenland verehrt überhaupt nur im Westen da sein und anschließend das nächste Weltreich, Rom, ist wiederum westlicher gelagert. Eins ist sichtbar geworden, dass Gott im Verlauf im geografischen Verlauf der Weltreise eine Orientierung eingehalten hat, nämlich eine Verlagerung von Osten nach Westen. Da diese Weltreise zuerst der Zeit nach nacheinander kam, geografisch in dieser Ost-West-Richtung sich einander füllten, ist auch lebensmäßig selbstverständlich, dass es so sein muss. Warum? Weil die andere prophetische Schau dieser Weltreise als ein menschlicher Körper geschaut wird, der vorerst dessen Schatten auf der Erdoberfläche verläuft und wenn hier das Haupt liegt und da Brust und Arme und hier Bauch und Lenden und hier Schenkel und Füße und dann zuletzt noch die Zehen, dann können natürlich unmöglich die letzten, die Füße und die Zehen irgendwo da gesucht werden. Oder da, nicht wahr? Das heißt, aufgrund dieser einmal gegebenen Marschrichtung, Verlagerung der Weltreise, mit einem Organismus versehen, der keinen Zweifel lässt, dass die letzten Weltreiche, die von Bedeutung sind, für Jerusalem und Israel nur noch nach Rom, England sein konnte und zuletzt bleibt nur eines übrig, nämlich USA. Als letztes Weltreich und wie ich sehe und gesehen werden, ich hoffe es, ein jenes von allen Nationen längst begehrte Friedensreich, voll Friede und Sicherheit über die ganze Erde sichern wird, aber wie ich sehe, erst nach einem dritten Weltkrieg. Dass das möglich sein wird, dass selbst eine Nation noch nach einem dritten Weltkrieg ein Friedensreich von dieser unbekannten Umfang, Größe und Stabilität für so und so viele Jahre darstellen kann, dürfte uns sagen, dass Gott in seiner Barmherzigkeit einen dritten Weltkrieg geboten hat, bis hierher und nicht weiter. Nur so weit, dass sämtliche noch ausstehenden politischen und weltgeschichtlichen und heilsgeschichtlichen Dinge noch ihre Erfüllung finden werden. Soweit für heute folgt. Sein Heil denen, die ihn fürchten. Und Gottes Furcht, schreibt Salomo, ist gleichbedeutend mit Herzensdemut. Die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit wohne in unserem Lande. Nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten. Wir möchten uns alle in diese Gottesfurcht versetzen lassen in diesen Augenblicken der Demütigung und Selbsterniedrigung vor dem Herrn. Dann folgt das Wunderbare. Güte und Wahrheit sind sich begegnet. Gott handelt nicht nur an uns nach seiner Wahrheit, wie es in ihm steht, in seinem Lichte, sondern Güte und Wahrheit sind immer gepaart, wenn er uns in Christo begegnet. Güte und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Das ist das Wunderbare. Wenn Gott uns nur begegnen würde in seiner Gerechtigkeit, dann wäre es um uns geschehen. Nicht nur begegnet er uns nun in seinem Frieden in der Person Jesu. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Das ist der Herr, wie er uns begegnen möchte, auch an diesem Abend. Soweit.
Meine Brüder und Schwestern, die Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes, Prophetie, haben wir gesehen, hat es nicht nur zu tun mit den Zeitabschnitten, das heißt mit dem Ablauf alles Seienden nach Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es hat es auch nicht nur zu tun mit den Räumen, die ausgefüllt werden auf mancherlei Weise des Universums, den Höhen und den Tiefen, sondern profitiert es im eigentlichen letzten und tiefsten Grunde zu tun mit der Innenschau in Gottes Herz und Wesen. Denn die tiefste und eigentliche Frage ist die, wie ist Gott? Wie fühlt und empfindet er? Was will er? Was tut er? Was vermag er? Auf welche Weise geht er mit seinen Geschöpfen um? Wie nahe stehen sie seinem Herzen? Wie weit ist sein Glück abhängig von dem Glück aller seiner Welten? Das ist die eigentliche Frage der Prophetie. Und Raum und Zeit sind nur die beiden Denk- und Vorstellungskategorien, in die die Gottheit hineingegossen ist. Für Gott gibt es keinen Raum und keine Zeit. Aber für uns, wir können ohne die Begriffe des Raumes und der Zeit uns nichts vorstellen. Und deshalb sind das gewisse Hilfsmaßstäbe. Aber das Wesentliche ist das Herz des Vaters im Sohn. Und da möchte ich heute Abend noch einmal eine Art zusammenfassendes Zeugnis geben, das uns in die Inwendigkeit, in die Zielsetzung seiner Methoden hineinschauen lässt. Denn ein Prophet sagt ja nicht nur, was einmal in der Zukunft geschieht, sondern ein Prophet ist ein Darsteller Gottes. Er stellt oft ohne sein Wissen und Wollen das dar, was Gott im Großen tut. Und damit es fassbar wird, stellt er es da in einem kleinen, engen Raum derer, die um ihn sind. Nun hat ein Prophet, in dem er im Fischbau ist, in dem er am Land gestiegen wird.
Nach Ninive kommt.
Nach Ninive geht und seinen Dienst ausrichtet. Und so weiter. Prophetie ist Darstellung dessen, wie Gott ist und was Gott tut und was er erreichen will. Ist also ein gewaltiges, weites Thema, von dem wir in diesen 14 Tagen nur ein weniges berührt haben. Nun will ich heute Abend von einer ganz anderen Seite her euch ein prophetisches Thema hier aufleuchten lassen. Ich bin oben niedergekniet und hab gesagt, oh Gott, ich kann das ja nicht. Weil er ist so voll und dein Wort ist so reich und dein Gedanke so wunderbar. Oh, schenk es, dass ich meinen Brüdern und Schwestern etwas sagen darf, ein wesenhaftes, prophetisches Zeugnis geben darf. Und da möchte ich einmal von der Innenseite her, von Gottes Erziehungsmaßstäben her, euch zeigen, wie Gott verfährt. Wie Gott es einrichtet und seine unerhörten Hochziele weitesten Ausmaßes, unaussprechlichsten Inhaltes uns lebendig werden zu lassen. Ich lese ein uns allen weit bekanntes, völlig bekanntes Wort vor, das kennen wir auswendig, aber ich lese es trotzdem vor, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, das ist ein kostbares Wort, denn in der Schrift sind viele Werkzeuge Gottes genannt, Engel, Dämonen, Menschen, Tyrannen, Sterne, Blüten, alles was ist ja ein Darsteller Gottes. Alles strahlt etwas aus von der Güte und von der Liebe und von der Treue und von der Größe und von der Gewalt. Seine Stimme, seine Donnerstimme. Ein Chor bricht sich Bahn mit ungeheurer Wucht durch das ganze Weltall. Alles ist Prophetie, von den liebevollen Locken bis zu dem Grollen des beleidigten Gottes über die Sünde seiner Geschöpfe, bis zum Jubelruf der Vollendung. Alles ist Prophetie Gottes. Er selbst aber, also nicht der Michael, auch nicht der Gabriel, auch nicht der Seraphim und die Cherubim, sondern er selbst, aber der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Das ist das nächste Teilziel Das höchste Teil zieht er uns auf Erden. Wenn ihr fragt, wo sind wir denn auf der Erde? Um in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Anstrengung, möglichst viel Geld zu verdienen oder möglichst flottes Leben zu sehen, führen als Playboy und Playgirl. Nein, dazu sind wir nicht da. Das wäre ein armseliges Leben im Blick auf die Ewigkeit. Wir sind da, um uns jetzt ganz für Gott absondern zu lassen. Heilig sein heißt für Gott da sein. Heilig sein heißt auch werden, wie Gott ist, das heißt auch heilig sein. Aber die Grundbedingung oder der Grundbegriff ist der, ich bin heilig, ich bin für Gott da. Ein heiliger Kelch. Er ist nicht da für die Fußballspieler, für die Ruderer. Der ist da für das heilige Mahl. Er ist für Gott da. Und heilig sein heißt für Gott da sein. So nur verstehen wir das ungeheure Wort, von dem schon so mancher zerbrochen ist. Ich auch. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist ein Wort, vor dem ein Jude zusammengebrochen ist. Ich bin ein großer, reiner, heiliger Gott, an dem nichts Böses, nichts Gemeines, an dem nur strahlender Glanz ist. Und weil ich so bin, soll auch ihr heilig sein. Da muss man kapitulieren, sagen, oh Gott, ich bin doch ganz anders, meine Gedanken, meine Wünsche, meine Träume, meine Sehnsüchte, die sind doch vergiftet, durchseucht von der Sünde. Oh Gott, wie soll das werden? Erst als ich verstand, heilig sein heißt für eine Sache oder für eine Person ganz da sein. Ich bin heilig, sagt Gott, das heißt, ich bin ganz für euch da. Mit meiner Totalität, meines Gottseins. Mit der ganzen Inbrunst meiner Liebe, meiner Pracht, meiner Macht, meiner Schönheit, meines Glanzes. Ich bin für euch da. Und weil ich heilig bin, sollt ihr auch heilig sein. Sollt ihr für mich da sein? Seid ihr für mich da, weil ich für euch da bin? Das ist etwas Wunderbares, wenn man das verstanden hat. Seid heilig. Das heißt, seid für mich da. Denn ich bin heilig, ich bin für euch da. Und nun besteht die Hauptaufgabe unseres Lebens nicht darin, dass wir wunder was für große Taten leisten. Wunder was wir für Kräfte entwickeln. Sondern, dass wir uns völlig für ihn heiligen lassen. Also, dass sich kein Gebiet seinem Einfluss mehr entzieht. Deshalb, treu ist, oder er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Gibt also eine völlige Heiligung. Und das sollte unser Ziel sein. Oh Gott, ich will die Jahre oder Tage oder Monate, die ich noch hier bin, ganz für dich da sein. Dreh mich um, lenke mein Verlangen, gestalte meinen Geist, meine Sehnsüchte, mein Liebesbegehren. Pflanze ich so in dich hinein, dass ich sagen kann, alle meine Quellen sind in dir. Er heilige euch völlig. Und jetzt kommt's, euer Geist ganz und Seele und Leib werde tadellos, das nicht mehr zu tadeln ist, bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu oder zuverlässig oder gläubig, Christus.
Glaubwürdig,
jawohl, sehr gut. Glaubwürdig, treu, zuverlässig ist, der euch ruft. Und nun streit euch an, dass er es ja auch tut. Das wäre Religion. Treu ist, der euch ruft. Der wird es tun. Und wer das glauben kann, der sagt, Herr, du hast mich gerufen. Ich habe mich nicht ins Leben gerufen, dass ich Mensch wurde. Das habe ich nicht beschlossen. Das haben nicht mal meine Eltern beschlossen. Und du hast mich auch, ich habe mich auch nicht berufen zu deiner großen allumspannenden Herrlichkeit. Das habe ich ja gar nicht fassen und glauben können. Die kann ich ja jetzt nur zu einem ganz kleinen Stücklein erfassen. Aber du hast mich gerufen ins Menschsein mit aller Not und Angst und Belastung und Kämpfen. Und genau wie die Herrlichkeit mit all ihren unaussprechlichen Segnungen. Du bist zuverlässig, du bist treu, der du uns berufen hast. Du wirst es auch tun. Du wirst es auch tun. Du hast gerufen und nun musst du auch all das wozu ich berufen bin, in heiligen Berufen das auszuüben und darzustellen. Das müssen wir selber tun, ich selbst ganz nicht. Wenn wir auf diesen Punkt gekommen sind, trifft die erlöste Leute. Riesen. Ein Schallwort, das gleiche bezeugt, das aussagt, er wird es für mich vollenden. Er wird es für mich vollenden. Schade, dass Bruder Schad nicht da sitzt, er würde die Stunde noch was sagen. In welchem Fall?
Wie der Schad mein Freund ist, kann ich sie hier auch sagen. Jesaja 26, Vers 10.
Ja, das ist aber kein Psalm. Ja, du machst dich hier. Ich lese Jesaja 26, Vers 10. Rufen Leute hier auf. Aber es kann sein, dass ich diese Seele nicht kenne.
Ja, vielleicht bist du größer als ich.
Vers 12. Jesaja 26, 12. Der Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollführt. Du hast alle unsere Werke für uns vollführt. Das ist ein Wort, das schon ungezählten verzweifelten Menschen zum letzten Rettungsanker gedient hat. Alles, was du wirken sollst, Brüder und Schwester, und ich wirken kannst, weil du so schwach bist und so arm und so unvermögend und so wahnsinnig und so zwiespältig, was du nicht kannst, alle die Werke, die Gott von dir erwartet, durch die du bestehen kannst, hat Gott selbst von längst für dich vollführt. Nun ist er meine Stärke. Und er ist bei der Ruhe. Er steht als Held am Werke. Ich schaue Steinen zu. Das ist die Ruhe des Glaubens. Jetzt hat er auch seine Stelle gefunden.
Nein,
aber eine passende aus den Sprüchen. Sprüche 16, Vers 3. Befiehl Jehova, wälze auf den Herrn deine Werke, die wir tun sollen. Und, jetzt kommt das Unglaubliche, deine Gedanken werden zustande kommen. Und sonst nicht. Wenn wir es selber leisten wollen, dann schlägt er uns die besten Werke aus den Händen. Es gelingt nicht, wenn wir es auf ihn wälzen, ihm anbefehlen, die Werke, die wir zu tun haben. Und dann schenkt er das Gelingen. Dann kommen sogar unsere Gedanken zustande.
Unsere Gedanken. Unsere Sehnsüchte.
Ja. Unsere letzte Liebesnot. Wird überströmend gefüllt, wenn wir alle diese Dinge auf den Herrn, ja, meistens wird übersetzt mit werfen, ja, werfen, das heißt aber nach dem Urtext wälzen, abwälzen, wie man eine schwere Last abwälzt, wälze deine Werke, wälze alles, was irgendwie betrübt und bekümmert und dir Not macht, alle Enttäuschungen, alle Bitternisse, wälze sie auf den Herrn und wenn du es allein nicht kannst, dann hol dir einen. Der stärkere Muskel hat als du und er hilft dir, sie draufzulösen. Und dann werden deine letzten, tiefsten, geheimsten Sehnsüchte nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen. Oh, das habe ich oft erlebt.
Mhm.
Weit übertroffen. Gott tut unendlich mehr, als was wir wünschen. Und wenn man das erlebt, da können auch die härtesten Herzen nicht anders als weinen vor Freude. Hier ist einer unter uns, stehender Leben sitzen. Der sagte mir am Anfang dieser Tage, er las vor 8 oder 10 Jahren eine Abhandlung von mir, oder einen Tonband von mir. Jesus in seiner Beziehung zur ganzen Schöpfung. Und hat zum ersten Mal sowas gehört. Wisst ihr, was der gemacht hat, als er das hörte? Wie? Was hast du gemacht? Geweint hat er vor Freude.
Ja,
geweint vor Freude. Den Höchsten will ich rufen, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Alles.
Alles. Und warum wird hier geredet von dem Elion, so heißt im Hebräischen, von Gott dem Höchsten? Warum? Weil nur die, die in den tiefsten Tiefen sind, zu dem Höchsten oder Allerhöchsten zu rufen vermögen. Und dieses Wort stellt die Beziehung her von Gott zu den Tiefen und Totenreichen. Von da aus wird er der Höchste genannt. Diese Bezeichnung stellt jedes Mal sofort die Beziehung her von Gott zu den Finsternismächtigen Gewalten. Und der wird im Blick auf die Finsternismächte und Gewalten hier der Vollender genannt. Brüder, was ist das so groß und überwältigend, wer ein wenig von diesen Dingen weiß.
Nur als Bestätigung ist die Überschrift vom Psalm: Verdirbt nicht von David ein Gedicht, als er vor Saul in die Höhle Adullam floh, aus dieser Tiefe.
Und ja, ja. Wie wunderbar ist das alles. Nun will ich versuchen, euch ein Zeugnis zu geben. Und sind die anderen Sänger schon bereit?
Ja, ja.
Ja, bereit. Danke. Ein Zeugnis zu geben, und zwar über die Methoden des prophetischen Wirkens Gottes. Wir haben hier gelesen in dem Wort von Leib, Seele und Geist. Darüber will ich nicht sprechen heute Abend. Das wäre ein Programm für eine Konferenz für sich. Aber ich will davon sprechen, wie Gott Leib, Seele und Geist anspricht. Auf welche Weise er den Menschen anpackt, um seine Hochziele der Vollendung zu erreichen. Das will ich euch zeigen. Wie spricht Gott einen Menschen an? Meine Lieben, ich darf so sagen, nach der Schrift ist ja der Mensch eine Dreiheit: Geist, Seele und Leib. Oder Leib, Seele und Geist. Je nachdem, ob wir es von der Erde her oder vom Himmel her betrachten. Und dazu hat Gott drei Maßstäbe, die heute fast verloren gegangen sind. Und ohne die Gott nichts vollendet. Und zwar heißen diese drei Maßstäbe Zucht, Ermahnung und Lehre. Das sind drei Dinge, die sind fast verloren gegangen in unseren christlichen Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften und so weiter. Und deshalb will ich euch jetzt ein prophetisches Thema geben, sagen, bezeugen, wie Gott in dein und mein Leben durch die Zucht, durch die Ermahnung oder Ermunterung oder den Zuspruch und durch die Lehre, das heißt das inwendig aufleuchten lassen, dass es zu einem beglückenden, beseligenden Besitz wird, der von uns ausströmt und der unaussprechlich ist. Ja, das ist die Lehre, die das kann. Lasst mich also jetzt ein Zeugnis sagen über diese drei Dinge: Zucht, Ermahnung und Lehre. Ich kann nur einen kleinen Rahmen geben, aber ich hoffe, dass dieser Rahmen euch so viel Freude machen wird, wie die Beziehung Jesu Christi zum Weltall und seinem lieben Bruder Willi vor 8 Jahren. Erstens, die Zucht. Damit ist das Wort Zuchthaus verwandt. Das kommt von ziehen oder erziehen oder züchtigen. Die Zucht ist da für das Kind. Ein Kind kann man nicht ermahnen. Dreijähriges oder ein Dreijähriges, also das Kind, dem kann man nicht sagen, hör mal, schrei mal nicht so, die Mutter, die will jetzt schlafen, das versteht das Kind nicht. Das kann man nicht belehren. Vollkommen unansprechbar. Aber man kann durch Zucht einem Kind, beinahe nicht gerade von 3 Wochen, aber schon vor 3 Monaten und so weiter, etwas beibiegen, was auf andere Weise ihm nicht gesagt werden kann. Das ist heute abgeschafft in der modernen Pädagogik. Ich weiß das. Ich weiß das. Die Schrift redet ganz anders, weil wir diese drei prophetischen Maßstäbe des Wortes Gottes preisgegeben haben. Deshalb geht alles zugrunde. Alles. Die Totalität unserer Kultur, und unserer Wirtschaft, und unserer Medizin, und unserer Pharmazie, und unserer Mode, und der ganze Kram muss zugrunde gehen, weil wir diese drei Maßstäbe nicht mehr in biblischer Klarheit kennen. Zucht. Das Kind gehört unter die Zucht. Und die Zucht wendet sich an den Geist und an die Seele. An den Körper, jawohl, an den Leib. An den Leib. Jawohl, richtig. Das ist das Erste, was ich sagen will. Das Wort heißt in Griechen Paideia. Und ich könnte jetzt eine Fülle von Stellen lesen. Aber ich will das nicht, ich will euch ja nur ein Gerippe geben. Wo die Zucht fehlt, geht ein Volk zugrunde, in die Jugend zugrunde, in alles zugrunde. Wir bedürfen der Zucht. Und dafür gibt es viele Dinge. Wo die Zucht fehlt, ist eine Ermahnung gar nicht möglich. Wir können niemanden ermahnen, du hör mal, machen wir das so und so und so. Wenn es nicht vorher die Zucht da war. Deshalb redet die Schrift, erzieht eure Kinder mit. Mit Zucht und Ermahnung zum Herrn. Wo nicht die Zucht die Prämisse, die Voraussetzung ist, ist eine Ermahnung zum Herrn, wende dich an Jesus, gib ihm dein Herz und Leben. Fange mit ihm etwas Neues an und so weiter. Das ist alles volles Geschwätz. Hört los. Die Zucht ist das Fundamentale, sag nur einmal, wende sich an das Kind und hat es zu tun mit dem Körper. Ich will weitergehen vorläufig. Der Jüngling, der ist fähig, ermahnt zu werden. Ermahnung heißt Nukesia und wendet sich an der Nuss, das heißt der Denksinn. Unser Denksinn, unser Fühlen, unser Empfinden, unser Wollen, das ist Nuss. Nusse fein, den Denksinn hineinreden. Und ein Jüngling ist fähig, ermahnt zu werden. Ein Jüngling kann man ermahnen. Und ein ordentlicher Jüngling, wenn er nicht gar so verseucht und vertiert und verbiegelt ist und verdorben ist, der geht auch drauf ein. Der geht auch drauf ein. Ich habe erlebt, dass viele fremde Menschen im Eisenbahnwagen, mit denen ich sprach, nach die ernst ermahnt, dass die am Schluss sagten, ich danke Ihnen sehr dafür. Ich danke Ihnen, dass Sie so zu mir gesprochen haben. Habe ich auch erlebt. Der Mensch ist ansprechbar dafür. Die Ermahnung. Der Jüngling wird ermahnt und die Ermahnung hat es zu tun mit dem Leib oder mit dem Geist. Mit der Seele. Jawohl. Mit der Seele. Die Ermahnung geht in die Seele. Die Zucht geht an den Leib. Die Belehrung, das heißt das Aufleuchten lassen der großen göttlichen Wahrheiten, dass der Vater selbst mit seinem ganzen Glanz, der Herr Jesus selbst mit seiner ganzen Liebe vor uns steht, das wendet sich an den Geist. Aber da komme ich nachher dran. Das ist das Zweite, der Jüngling wird ermahnt und die Ermahnung geht an die Seele. Und Paulus schreibt sehr viel von Ermahnung. Und schreibt sehr viel auch von Zucht. Hat Paulus Gemeinde Zucht gerügt?
Ja.
Ist er so weit gegangen, dass er einem den Teufel übergeben hat? Wo kommt das euch noch vor? Die heutige Gemeinde hat nicht mehr die Kraft, weil der bewusst in der Sünde lebt und von der Sünde nicht lassen will. Das sind die zwei Voraussetzungen. Es lebt einer bewusst in der Sünde und will von der Sünde nicht lassen. Wenn diese beiden Voraussetzungen gegeben sind, da hat die Gemeinde die Pflicht, dem Satan zu übergeben.
Vorausgesetzt, dass er Glied der Gemeinde ist.
Ja, wenn er wieder drin natürlich, natürlich nicht die Welt. Nicht die Welt, wir können nicht irgendein holen. Wenn sie sagen, du Stalin und du Hitler und du Mussolini, das kennen wir natürlich nicht. Wenn er in der Gemeinde sehr gut, das, was der Walter sagt. Meine Freunde, hier wäre jetzt vieles zu sagen. Aber ich will jetzt nur das Dritte erst nennen und dann die Zusammenhänge aufzeigen. Ein Vater in Christus, der hat es zu tun mit der Lehre, mit dem Geist. Nicht mit der Strafe des Fleisches. Ein Vater in Christo, ein Mann von 60 Jahren, dem Hauptmann ist bei dem Rücken blutig. Und dieses Amt des Geistes, das ist die Didache, und das ist abgeleitet von einem wunderbaren Wort, das aus der ältesten Schriftsprache der Welt. aus der indischen Ursprache. Und das heißt das, D-A-S-S, das heißt etwas aufleuchten lassen, sodass es innerlich einem ganz hell und leicht und froh wird und dass diese Lichtskräfte, die einem da klar werden, mein Segen, Gott ist die Liebe. Jesus hat sich für mich zum Opfer gegeben. Gott hat es nur Gutes vor, und wer straft, so wie ein Vater, der straft, der nicht sein Kind verletzen, beschädigen oder gar quälen, gar umbringen will. Nein, er hat es lieb, da möchte das Kind nicht untergeht in der Sünde. Und dieser straft er ist. Und dass einem solche Wahrheiten aufleuchten im Geist, das ist die Lehre. Und diese drei Stücke hat die Urgemeinde in heiliger Harmonie gehabt. Die Zucht, die Ermahnung und die Lehre. Es wurde nicht nur gelehrt, es gibt heute Kreise, da wird nur gelehrt. Da werden die britannischen Probleme gelehrt, die Themen, was hat Gott getan vor grundlegend, das ist ein wunderbares Thema, wenn man es richtig behandelt, als Programm für das, was am Ende der Pfingstfeier wird, dann ist es richtig. Aber wenn man nur lehrt, es gibt solche Kreise, die sind so leer mit 2e, dass man es gar nicht mehr aushält. Aber Zucht und Ermahnung ist keine da. Da kann der Einzelne in ein verkrampfter, unversöhnter, neidischer Mensch sein oder gar in der Sünde leben, wenn er nur das rechte Lehrbild anerkannt ist, erkennt uns jetzt. Das ist eine faule Sache. Wenn wir der Lehre zustimmen, faul, wenn wir hier nur eine Lehrkonferenz wären, das wäre schlimm. Dass wir interessante neue Gedanken haben, das wäre schlimm. Wenn nicht gleichzeitig das Herz gepackt wird, wenn nicht gleichzeitig unser Leben gemäß entkrampft wird, wenn wir nicht froh werden, wenn wir nicht dankbar werden, wenn wir nicht demütig werden, wenn wir nicht glücklich werden in Christo und alle diese Dinge miteinander verzahnt im lebendigen Zusammenhang unser Leben bewegen. Also der Vater, die Väter in Christo, die Mütter in Christo, die haben es zu tun mit der Lehre. Die Väter kennen den, der von Anfang ist. Aber ein Kindlein weiß davon nicht, wer und was von Anfang ist. Denn ganz einerlei. Auch die Jungen nicht, die Jungen sind stark und kämpfen. Aber die Väter, die schauen zurück und sehen in den Anfängen das Ende. Das Ende. Jawohl, das Ende. Die Vollerfüllung, wollen wir mal sagen. Denn Kelos heißt ja nicht nur Ende, heißt auch Teilziel. Die Vollerfüllung.
Denn das Ende kehrt ja auch zum Anfang zurück.
Jawohl, sehr gut, sehr gut. Ihr seht, Brüder, was ist das? Eine feine Sache, wenn man anfängt, einmal diese geistlichen Wahrheiten innerlich zu schauen, in Klarheit und in der Dilatation, das heißt in dem Auseinanderbreiten. Und wir lesen von diesem Lehrding, Seelenlöffel, Paulus hat einen ungeheuren Wert auf den Lehrdienst gelegt, hat aber auch die Zucht nicht unterlassen. Paulus hat auch ermahnt. Hat er mit seinem Geist ermahnt oder war das eine Sache, wo auch seine Seele dabei war?
Ja.
Unter Tränen hat er ermahnt, jeden Einzelnen, 3 Jahre lang, zum Beispiel in Ephesus.
Tag und Nacht.
Meine Freunde, das ist das Erste, was ich sagen will. Ich fasse noch einmal meinen ersten Punkt zusammen. Zucht, Ermahnung und Lehre, das sind die drei biblischen Grundelemente, die Gott einem Menschen anpasst. Das Kindlein, das biblische Kindlein, das Kindlein in Christo, mit der Zucht. Den Jungen, mit der Ermahnung, mit der Munterung. Aber den Vater und die Mutter in Christo, mit der Lehre, in dem die letzten Wahrheiten, soweit sich das Wort Gottes uns gibt, solange wir im Fleisch sind, aufleuchten lässt es als Kraft und Freude drin. Jetzt ein zweites. Der Mensch und seine Funktionen, die der Zucht, der Mahnung und Lehre bedürfen, und sein Körper und seine Seele und sein Geist sind dargestellt durch Stiftshütte und Tempel. Es sind praktisch durch andere Dinge, auch durch Bäume und Pflanzen und alles Mögliche. Aber Stiftshütte und Tempel sind in einer wunderbaren Weise eine Darstellung des Menschen. Der Mensch selbst hat
einen Vorhof, das ist die Bauhöhle, hat ein Heiligtum, das ist die Brusthöhle, und hat ein Allerheiligstes, das ist das Haupt. Sagen wir mal die Stirnhöhle. Das sind die drei großen Höhlen, haben wir Mediziner unter uns, sie werden das bestätigen, die Schwestern wissen das ja auch. Die drei großen Räume im Körper. Der Vorhof, die Bauchhöhle, das Heiligtum, die Brusthöhle und das Allerheiligste, die Stirnhöhle. Und nun, wenn wir die Stiftshütte betrachten, da sind viele Teile der Stiftshütte, also der Hütte selbst zum Beispiel, die haben Bemengungen, die ausgenommen sind aus der Beschreibung des Körpers. Zum Beispiel die Verbindungsbalken, die heißen Ja, Schlag, Jo, Hand. Oder Rücken,
übersetzt leider Zapfen.
Ja, Zapfen, aber steht da Jo.
Ne, Hand, Hände.
Ja. Und viele andere, die Füße der Stiftsitter aus Silber und so weiter. Viele Benennungen, oder die Vorderseite und die
Angeflanken, der Rücken, die Länge,
ja, Angeflanken, ja, ich habe all diese Dinge, du hast die mal angedeutet, da ist all die Rücken im Hebräischen nachgeschlagen. Das war ja ein Erlebnis, dass du damit auf einer Geschichte bitte, das wird ein lebendiger Mensch von mir.
Er sprach von dem Tempel seines Leibes.
Jawohl. Nun will ich vielleicht dazu noch interessante Fragen, was trägt deinen und seinen ganzen Körper? Da ist etwas, wenn das weg wäre, dann würde der Körper in sich selbst zusammenfackeln und da würde so ein Fleischklumpen da liegen. Was ist das?
Die Wirbelsäule.
Da ist die Wirbelsäule. Und in dieser Wirbelsäule hat Gott das ganze Weltall dargestellt. Jetzt sagen, na, wie ist das? Wie habe ich gehört? Ich will euch folgende Tatsachen sagen. Der Mensch hat 7 Halswirbel und die ragen hinein ins Hauptgliedern. Er kennt mit den Fingern 8 Zählen, die 7 obersten, die ragen hinein ins Haupt und bis in dem Haupt einer Einheit. Und diese 7 Halswirbel, die in das Haupt hineinragen, sind ein Prototyp, ein Vorbild, ein Abbild der Gemeinde. Ragen wir auch ins Haupt hinein? Ha?
Ja,
aber wir nicht. Wir sind eins gemacht mit dem Haupt. Wir sind die Linie in uns. Als wir das erste seht, die 7 Halswirbel ragen hinein in das Haupt und sind ein Bild für die Körperschaft, die vom Boden aus gesehen zuletzt kommt, aber die in der Vollendung zuerst da ist, und das ist die Gemeinde. Wir sind zuletzt berufen und da werden wir zuerst vollenden. Aber was zuerst berufen war, die Engelfürsten und die großen Welten, die werden zuletzt vollenden. Denn die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Das ist so ein Satz, den jeder für Blödsinn, das sagt er in der Bibel, steht ein Blödsinn drin. Da steht, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Das tut es Zeug. Hat er eine Ahnung von der prophetischen Kraft eines jeden biblischen Ausspruchs. Halten wir also fest, die 7 Halswirbel, die ins Haupt hineinragen, sind ein Bild der Gemeinde. Dann kommen die 12 Brustwirbel nach den 7 Halswirbeln. Schon die Zahl 12, die weist euch hin, dass es um was für eine Körperschaft handelt.
Israel.
Natürlich in Israel. Denn wenn die Gemeinde vollendet ist, wenn die entrückten hinausgehoben sind, dann kommt die Israel dran. Das ist so klar wie nur was. Und das hat Gott dargestellt, damit wir das an uns selbst abplatzieren können, abtasten können, dass nach den 7 Halswirbeln dann die 12 Brustwirbel kommen. Ein Bild für Israel. Aus seinen 12 Stellen. Nach den 12 Brustwirbeln kommen die 10 Bauch- und Lendenwirbel. Und wer eine Ahnung hat von der Zahlensymbolik und wer weiß, dass 10 die Zahl der Nationen ist, was deuten dann, oder sind so erfragen, wenn Israel vollendet ist, wer wird denn dann vollendet? Die Nationen, jawohl, und die sind dargestellt durch die 10 Lenden.
Wirbel.
Bauch und Lendenwirbel der Nationen. Haupt, Brust, Bauch. Ja. Und dann kommen noch vier Wirbel. Vier, die Zahl der Erde. Die sind eine Darstellung, die heißen die vier Steißwirbel. Die letzten Wirbel. Die heißen die vier Steißwirbel. Die Schwestern, die wissen das alles kennen, die haben das alles gelernt bei ihrer Ausbildung. Ja. Die vier Steißwirbel, die sind ein Bild für die Schöpfung und die Tierwelt. Diese vier Steißwirbel. Und so schließt der Mensch alles in sich. Die Schöpfung, wir haben gesehen, alle Stoffe, bis hinein in die Tierwelt, schließt in sich die Größe des Geistes und Gott, der Seele, des Baumes, des Trinkastierischen und sind eine Darstellung in der Auseinanderfolge der Wege Gottes, der prophetischen Wege Gottes mit seiner Schöpfung. Nun wäre es ja ein sehr interessantes Kapitel, wenn wir einmal feststellen wollten, was für Geräte stehen denn im Allerheiligsten? Und was für Geräte stehen denn im Heiligtum? Und was für Geräte stehen denn im Vorhof? Und das entspricht sich alles gegenseitig. Das ist staunenswert. Ich habe mich lange Jahre, ich habe meinen Sohn 10 Jahre lang jeden Sonntagabend, ja etwa 10 Jahre lang, über die Stiftshütte gesprochen. Da haben sich die Pfarrer drüber lustig gemacht. Dieser verrückte Heller ist ins Gefecht, der das bestand heute im Hegel der Stiftshütte. Spricht er auch noch, was das bedeuten soll. Und ich war glücklich und habe gesagt, jawohl, nächstes Mal spreche ich über die Hegel der Stiftshütte. Ja, jeden Sonntagabend. Das gab mir Appetit durch diese Verkündigung. Das nur nebenbei.
Da habe ich auch noch etwas daneben bei zu sagen.
Ja.
Am Ende des Predigerbüchleins lesen wir, die Sprüche der Weisen sind wie eingeschlagene Nägel. Nicht? Wenn man unspätig bemerken möchte, die sprechen zuletzt noch über den Nägel, ja. Das heißt über die Sprüche der Weisen. Und da wäre viel zu sagen, warum die mit eingeschlagenen Nägeln verglichen werden, aber nicht jetzt.
Wenn wir einmal die Geräte betrachten im Vorhof, im Heiligtum, aber Heiligtum, so gibt es viele wunderbare Dinge zu benennen. Ich will gar nicht damit anfangen, denn die Gefahr, dass man dann innerlich erschaut und begeistert ist und wird zwölf Uhr, ist zu groß, auch für mich. Allein will ich sagen, das Metall des Vorhofs ist das Erste. Das Metall vom Heiligtum ist Silber, ist Gold, und das Metall des Allerheiligsten ist Gold. Gold ist Geist, Silber ist Seele, Erz ist Fleisch. Wenn ihr euch einmal diesen dreifachen Schlüssel merkt, dann werdet ihr viele Stellen, hundert und aber hunderte Stellen der Schrift auf einmal ein ganz neues Licht sehen. Gold ist Geist, Silber ist Seele und Erz oder Kupfer ist Fleisch. Und deshalb ist es von Bedeutung, dass zum Beispiel von Salomo geschrieben steht, ja, oh, das ist ein tüchtiger Werkmeister, wenn Hiram und von Cyrus, und der macht da alle Geräte von Erz. Von Erz. Aber er selbst, seine engsten Mitarbeiter, die machten alle Geräte von
Gold.
Von Gold. Wenn ich zum Beispiel in die Wand schlagen will, dann nehme ich Mama und schlage nicht mit der bloßen Hand oder mit der Kante meiner Hand auf den Nagel. Mache ich nicht. Dann nehme ich Mama. Wenn ich aber mein Kind oder mein Enkelchen streicheln will, dann ist auch ein Hammer. Das streichle ich mit den Händen und mit den Wangen, dass die Herzen fließen zusammen. Und so ist es auch mit den Metallen. Ich sage das nur als ein Stück nebenbei. und noch schöner als das mit den Metallen, das leuchtet ja ohne weiteres ein, diese Steigerung. Noch schöner als das mit den Metallen sind die Geräte und ihre Funktionen. Die beiden Geräte im Vorhof, da ist zunächst das eherne Brandopal da, der eherne von Erz, auf dem geflachtet wird und die Flammen hochschlagen und die Tür reingeholt wird. Und dann das eherne Waschbecken, Erz, jede Reinigung ist ein Prozess, der das Fleisch blamiert und bloßstellt und demütigt. Und deshalb das eherne Waschbecken im Vorhof. Und das ist das Erste, was jeder Mensch vollziehen muss. Es gibt so Schlauberger, die meinen, sie könnten so leben und allerheiligste hineinstellen, hineinsteigen und könnten sich dann diese herrlichen Wahrheiten aneignen. Es gibt Leute, die können glänzende Vorträge halten über Gold und Silber, Edelsteine und die gar nicht bekehrt und gar nicht errettet. Sie haben es nicht erlebt, nicht durchlitten. Aber jeder, der irgendwo anders übersteigt und nicht den gottgewollten Weg als Haar reinspricht, der nicht diesen Weg geht, zuerst sein Leben auf den Altar legt, am Kreuz Christus wirklich sich übergibt und von allem sich reinigt, die Hände und die Füße, Handlungen und Wandel, der darf nicht dem Herrn dienen. Der wäre getötet worden, wenn einer ohne weiteres durch den Vorhof in Dürr hineingegangen wäre, ins Heiligtum, der wäre getötet worden.
Das wurde mit Aussatz geschlagen, wie der.
Oder mit Aussatz, ja, der Aussatz.
Wie der Aussatz.
Ja, mit Aussatz geschlagen. Oder getötet, beides finden wir in der Schrift. Aber im Heiligtum, das sind andere Geräte. Und im Allerheiligsten ist wiederum nur ein neues Gerät, die Bundeslade, der Mutterschoß der Liebe Gottes. Der man das erfasst hat, der ist innerlich glückselig, der ist trunken vor Freude. Ja. Trunken von den reichen Gütern deines Hauses, steht geschrieben, wird man
trunken.
Ah, fröhlich, das ist alles fröhlich, Abraham. Wenn ich so etwas höre, wer von dieser heiligen Trunkenheit Gottes nichts weiß, trunken von den Gütern seines Hauses und seines Herzens, der davon nichts weiß, der vielleicht ein religiöser, frommer Mann, aber Leben aus Gott hat er nicht, denn das Leben äußert sich nach Leib, Seele und Geist. Und das ist biblische Prophetie, dass man nicht die Einheit der Person zerreißt. Wir sind Menschen, die wollen denken, wir sind Menschen, die fühlen, wir sind Menschen, die wollen und die die Energie haben zur Tat, weil ihr Leben in Ordnung ist. Ihr Leben nicht mehr verkrampft und gebunden ist, durch Schwermut oder durch Hybris, durch Überhebung und so weiter. Aber ich will noch eine Seite wenigstens, noch zwei Sachen nennen. Im Bereich auf die Beleuchtung und im Bereich auf den Eingang in diese drei Räume. Also das ist der Bauch unten, das ist eben der Vorhof, hat dann seine beiden Funktionen im Geschlechtssystem und im Verdauungssystem. Und dann kommt das Herz und die Nieren und die Lunge und das Atmen und all das, das ist der Schatten, die Dinge im Heiligtum vor. Und dann der Geist, das ist hier eine Leuchte des Herrn, ist der Geist, die steht hier da, die ist dort im Geiste. So ist der Mensch, besonders wenn der Jude betet mit Schalen, seine Hände sind ja Opferschalen, die er Gott entgegenbreitet. Und da hat man in etwa die Größenmaße im Verhältnis der Stiftshütte. Aber das sind ja Dinge, darüber hat Bruder Null uns schon öfter gesagt. Ich will ihn da nicht wiederholen.
Du hast noch nicht gesagt, was im Heiligtum ist.
Im Heiligtum.
Du hast nur vom Vorhof.
Ja, also im Heiligtum, das sind drei Dinge. Da ist der goldene Rauchaltar, da ist der siebenarmige Leuchtern, da ist der Schaubrotisch. Ja, das sind die drei Funktionen für Denken, Fühlen und Wollen. Ja. Und im Allerheiligsten ist es das eine Gerät, der Mutterschoß der Liebe Gottes, die Bundeslade. Aber ich will noch zwei Dinge rasch nebenbei nehmen, ehe ich nur einen Schritt weitergehe. Wir finden, dass die Eingänge ganz verschieden sind. Außen der Eingang und den Vorhof, der ist sehr groß. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig verladen seid. Und der Vorhof wird einmal den Nationen gegeben und so weiter. Und deshalb ist diese Tür nicht weit und breit. Der Eingang in das Heiligtum ist so wesentlich kleiner und enger. Aber der Eingang ins Allerheiligste, der ist noch kleiner. Ja. Er ist nur ein Vorhang, der aber von oben nach unten geht und von außen gar nicht gesehen wird. Deshalb kann man auch von außen schwer beurteilen, ob ein Mensch im Glaubensleben im Heiligtum steht oder im Allerheiligsten. Kann man von außen nicht sehen. Das erlebt man erst, das versteht man erst, wenn man hineingeht in die Hütte. Und da begreift man, ob es Dinge des Geistes oder der Seele sind. Deshalb ist es auch so schwer heute bei den religiösen Bewegungen, besonders bei den Massenbewegungen, besonders bei Bewegungen, die von Frauen geleitet werden, die es zu tun haben mit Leistung und die es zu tun haben mit
Erlebnissen.
Handelt es sich um eine seelische Engelsbewegung oder um eine geistliche Gottesbewegung? Bei ihr gedenken, ich nenne natürlich keine Namen, ich werde nicht üben. Aber alles, was groß ist, alles, was imponiert, alles, was die Sichtbarkeit drängt, alles, was die Bewunderung erregt, das sollte uns schon verdächtig vorkommen. Denn alles, was gottgemäß ist, ist jetzt in der Niedrigkeit klein. Und so wie Jesus war in dieser Welt, sind auch wir in dieser Welt. Das nur nebenbei. Also die drei Beleuchtungsarten, im Vorhof, Sonne, Mond und Sterne, im Heiligtum, siebenarmige Leuchter, im Allerheiligsten, die Schechina, der Herr selbst. Ihr seht, wie diese drei geteilte Stiftshütte in vielfacher Beziehung, ich habe jetzt nur wenige Dinge angedeutet, uns Darstellungen gibt von geistlichen Vorgängen. Geistlichen Vorgängen. Das ist groß und wunderbar. Aber nun will ich weitergehen. Es ist die Zeit eilt vorwärts, in der aktuellen noch ein Schlusswort sagen. Ich sage jetzt etwas davon, dass auch die Gesamtmenschheit dargestellt wird durch Sucht, Ermahnung und Lehre. Die Nationen stehen unter der Zucht. Der Zucht und Rute Gottes. Weil sie mehr oder weniger bewusste Rebellen sind. Israel, sein geliebtes Volk, sein Augapfel, der steht unter der Ermahnung und der Munterung. Wie oft habe ich euch ermahnt und ermuntert und gerufen und gelobt. Aber die Gemeinde als solche, die steht unter den Geistesgütern der Heilsvollendung und darf bis zum Ziele der Wege Gottes schauen und hat als höchstes die Lehre. Deshalb legt Paulus auf die Lehre so einen unerhörten Weg. Nationen stehen noch heute unter der Zucht. Israel steht noch heute unter der Ermahnung und die Gemeinde steht, die wirkliche Gemeinde, unter der Lehre, unter dem klaren, göttlichen, biblischen Lehrbild, wie Gott ist, wie Gott fühlt, denkt und will, was Gott erreicht und wie er zum Ziel kommt. Und nun sage ich noch, ein letztes. Was benutzt Gott zur Zucht, zur Ermahnung und zur Lehre? Bitte nicht erschrecken. Zur Zucht benutzt Gott seinen Feind, den Satan. Zur Ermahnung und die Dämonen, die Engelmächte und die Finsternisgewalten, die sich in Form von Zauberei und so weiter furchtbar katastrophal in der Menschheit auswirken. Jeder wirkliche Seelsorger, der weiß, wie in steigendem Maße die Finsternismächte in unserer Zeit zunehmen und wie die meisten Menschen, wenn auch nicht gebunden und besessen sind, so durch Verhangen und belastet sind, weil sie nie einmal davon dahin geführt wurden, sich bewusst loszusagen, wer nicht allem absagt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn ihr löset auf Erden, dann wird im Himmel gelöst sein, weil sie nicht gelungen an die Vollkommenheit des Sieges Christi, dass er unsere Werke, unsere Genesung, unsere Vollendung längst schon vollbracht hat, weil man das nicht glaubt, weil man das nicht hört, weil es das niemand sagt. Deshalb, Gott benutzt Satan und die Engelmächte zur Zucht. Kann man jemandem die Stelle sagen? Ja, das kann man wohl sagen. Ich meine, Lehrstelle für die Gemeinde, 1. Timotheus 1,20. Lesen mal jemand vor, bitte. 1. Timotheus 1,20. Ich sage euch dann noch eine. Und dann noch, wenn wir schon viel sagen. Lesen wir es vor, bitte.
Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern.
Durch Zucht unterwiesen, nicht zu lästern. Und sie hat er dem Satan übergeben. Ich habe zu Anfang schon gesagt, die Zucht besteht darin, dass Gott seinen Zuchtmeister, das ist ja sein Amt, Satans, der Kerkermeister, vielleicht lest ihr jetzt mal die Kerkermeistergeschichte mit ganz anderen Augen durch. Wenn ich euch sage, Paulus ist gleich Christus, der Kerkermeister ist gleich Satan. Wenn ihr das einmal seht, mit ganz anderen Augen, da bekommen wir auch einen anderen Begriff von den Finsternisgewalten. Wir meinen, dass wir lauter buchsbäumliche Gestalten, die alles kaputt hauen wollen. Oh nein! Die wollen etwas selber zustande bringen und in die Blendung führen, sich gleich machen dem Höchsten. Der Teufel wollte sich ja gleich machen dem Höchsten. Da bekommen wir eine ganz andere Satanologie, von ganz anderen Gepräge. Die ist viel gewaltiger und größer und nicht so mittelalterlich dumm, so dass einem kleine Kinder auslachen. Das nur nebenbei. Wenn Satan überreden, dass er nicht mehr lässt, es gibt Leute, die den Leuten lässt, dann gibt es nur einen Weg, den Satan übergeben, und der übt seine Zucht, und die Folge wird sein, dass sie dann nicht mehr lässt. Also ist der Satan, wenn auch ungewollt und unbewusst, ein Mitarbeiter Gottes. Das ganze All ist Mitarbeiter Gottes. Es gibt nichts, was Gott nicht dient, ihm dient das All. Wenn man das mal wirklich erfasst hat, dann wissen wir auch, dass nicht alles steht, weil alles Gott dient, dient auch alles uns. Zum Besten oder zum Schlimmsten? Zum Besten, natürlich. Wenn man das weiß, dann kann man auch mal vor Schmerzen weinen, eine Nacht lang die Hände in die Nieren pressen und sagen, oh Gott, ich kann nicht mehr. Und der ganz verlockt und die Seele ist sehr traurig. Das war bei Jesus oft der Fall. Die Seele war bedrückt bis in den Tod. Weil der Geist hat verlockt in Gott, da ist die Trennung von Seele und Geist geschehen. Und das führt ihn ein. Und das ist wahres Leben in seiner ganzen Spannweite, in den Wunden Gottes und in den Schmerzen und Ängsten des Niedrigkeitslebens. Gott benutzt zur Zucht Satan, haben wir als erstes gesehen. Ich will keine weiteren Stellen nennen, ich will zweitens sagen, zur Ermahnung bedient sich Gott der Menschen. Ermahnet einer den anderen. Und wir haben die Aufgabe, einander zu ermahnen und einander zu ermuntern, oder wie das Wort auch heißt, Paracleo, Trost zu sprechen. Das ist unser Dienst untereinander. Sollten diese Dienst viel, viel mehr tun. Es ist ein wunderbarer Dienst. Ein gläubiger katholischer Arzt sagte mir einmal, mit dem ich befreundet bin, ein wunderbarer Mann. Der sagte mir einmal, wenn ich einen Kranken sehe, der so nervös und fahrig und er nicht weiß, was er will, der die anderen ärgert und dabei doch sehr krank ist, dann setze ich mich mal zu ihm. Danke, Lüttlich. Und dann ahne ich mir seine Hand, die er mir zuerst entziehen will. Aber ich hole mir sie bei. Und dann schließe ich seine Hand in meine beiden Hände. Und dann spreche ich ihm zu. Und dann rede ich in seine Seele hinein. Und dann sage ich selbst einmal, machen Sie sich doch nicht selbst so schwer. Machen Sie doch Ihren Verwandten nicht so schwer. Quälen Sie sich doch nicht so. Seien Sie doch nicht so. Und rede ihm zu. Und dann merke ich, wie er zuerst die Hand entziehen will, aber schickst du nicht mehr her, wenn ich sie mal habe. Und sprich dann betend und segnend hinein in seine Seele. Da ist so 90% der ärztlichen Bemühungen erledigt. Das Wunderbare ist, ein Katholik ist das, der das macht. Ein frommer Katholik. Wo ist diese Gabe unter uns kommen, die wir so stolz uns über den Katholizismus erhaben fühlen? Unser mit unseren vermeintlichen höheren Ideen. Meine Brüder, es gibt einen Sechszeiler, der hat mir das Herz genommen. Ich habe ihn schon mal von meinen Lippen gehört. Aber ich muss ihn noch einmal sagen. Er war ein Atheist. Ein gottloser Mensch, ein Gottesleugner. Sein greises Haupt hat nur mehr an einen Gott geglaubt. Da zog sein einzig Kind in fernes Land. Und zitternd legt er ihm aufs Haupt die Hand und spricht aus tiefstem Herzen ewig, Gott segne dich. Ich weiß nicht, wo der Herz stammt. Er könnte von Heilen seinen Sterbestunden stammen. Könnte, ich weiß es nicht. aber ich weiß nur, dass den Menschen, auch den Gottlosesten, auch den Mörder, auch den Triebzerbrecher, den Sadisten, nichts so ansteht, dass der Menschen nicht so sehr zu Menschen macht, als dass er andere Menschen segnet. Dass wenn er ein Kind sieht, mit lockenden Augen und frischen, hellen Augen, dass er dem Kind, ohne dass er es will, die Hand aufs Haupt legt und sagt zu ihm, oh, du bist wie eine Blume, so hold und schön und rein. Ich schaue dich an mit Wehmut, fließt mir ins Herz hinein. Mir ist, als ob ich die Hände aufs Haus dir legen sollt, beten, dass Gott dich erhalte, so schön, so rein, so hold. Das spricht das innerste Menschentum an. Kein Zufall, dass dieses kleine Liedlein von Heine in seiner heidnischen Zeit 42 Mal vertont ist. 42 Mal vertont. Walter, du Musikmeister. Das beweist, hier ist etwas angesprochen, was den Menschen zum Menschen macht. Wer nie das Verlangen hat, einander Menschen zu sehen, seine Freunde zu sehen und seine Feinde, der ist doch kein Nachahmer Gottes. Der weiß auch nichts von den höchsten Wonnen, die es gibt auf dieser armen, dunklen Erde. Segnend beten, dass Gott dich erhalte. Ja, meine Lieben, segnet den Tag, dafür habe ich euch gesetzt. So, ist das jetzt, wofür ihr da seid? Ist das gleicher Ständer und Festbehälter? Sondern um zu segnen, um zu segnen, um die Lieblichkeit und die Güte und die Freudigkeit und den Strom der Wonnen und den Reichtum und die Seligkeit weiterzuleiten, gesegnete Hände hinein in andere. Und indem man segnet, segnet, wird man selber gesegnet. Wo wird das gebaut? Über mich haben sich Leute mündlich und schriftlich in Büchern und Schriften und in die Rede lustig gemacht. Der Bruder Heller ist auf die Reichslinie abgefallen. Der legt ja Leuten noch die Hände auf. Wie kann man sowas machen? Wir sind ja die paulinische Zivilbotschaft haben. Wir brauchen doch solche Kriegerliebchen nicht mehr. Sie meinen Wunder, wie fromm sie wären. Also die stehen ja unter einem Weltmenschen, solche Leute. Bieten sie das ein auf ihre Freundlichkeit? Nein, nein, wir sind zum Segen gesetzt. Wir sind zum Segen gesetzt. Und wenn ich jetzt erzählen wollte, was ich also so erlebt habe, die drei Wörterlein, God bless you, Jesus Christ, Gott segne dich, was ich schon erlebt habe, durch die drei Wörtlein, nämlich das geben, das geben Bücher. Und ich meine, das ist das Mittelstück. Sucht hat es zu tun mit der Strafe, sie muss sein. Wehe uns, ein Volk, das seine Jugend nicht mehr erzieht, ein Volk, das Wert dreist und hat aber nicht den Mut, den bewussten Verbrecher die Todesstrafe auszusprechen, das hat seine Existenz aufs Spiel gesetzt. Das hat die Schwester. Ja. Und wenn der Mensch voller sein will als der liebe Gott, dann wird es gefährlich. Dann gibt es dumme Sachen. Also noch einmal, ich habe gesagt, der Mensch ist gesetzt zur Ermahnung, zur Tröstung, zur Segnung, zum Zuspruch. Dazu berührt Gott Menschen. Natürlich kann Gott auch direkt durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, durch sein Lied, naja, die Lieder werden ja von Menschen gesungen. Aber Gott kann ja auf mancherlei Weise den Reichtum seiner Gnade ausgießen in anderen. Ich komme zum letzten, bin am Ende, aber die Lehre, die wirkliche Lehre ist allein vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes oder Gott denkt in mir. Gott bewirkt alles in uns, in dir und mir. Er ist die Quelle alles Gottes, aller Kraft, aller Freude, alles Lichtes und alles Geistliche oder alles wirklich, was Lehre, göttliche Lehre ist, das kann man nicht vermitteln bekommen durch den Verstand, durch eine Schulung, durch einen umgekehrten Menschen, wenn er 7 Professorentitel hat. Zulöslich, Gott allein kann es den Geist der Apokalypsis, der Entschleierung, der Hülle Gnade geben. Und er soll hinein mit seinem Herz voll Liebe und Erbarmen und brechen zusammen und kapitulieren und geben uns ihm selbst und weinen uns ihm Tag und Nacht aufs Neue und werden gefüllt mit den Kräften und Freuden der christlichen Welt und Römer.